Grandios wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Genießen Sie Ihren Podcast mit Tiefgang.
3, 2, 1.
Liebe Grandios-Freunde, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Tobias Leminski und ich darf Sie heute aus dem schönen Ebreichsdorf bei Wien begrüßen. Unser Thema heute ist der Mensch, Wert und Würde des Menschen. Wir sind zu Gast bei Marietta und Johannes Reinprecht. Die beiden sind in zweierlei Hinsicht Experten, wenn es um Erziehung und den Wert bzw. die Würde des Menschen geht. Johannes Reinprecht ist Direktor des Instituts für Ehe und Familie in Wien und gemeinsam mit seiner Frau haben die beiden 8 Kindern das Leben geschenkt und können uns entsprechend aus der gelebten Praxis erzählen, was es braucht, um Kindern, um jungen Menschen mit Hilfe der Erziehung ihren Wert und ihre Würde mit auf den Lebensweg zu geben. Mehr will ich gar nicht vorwegnehmen. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit und dass wir hier sein dürfen.
Willkommen.
Ja, wir freuen uns, dass ihr da seid.
Johannes, lass uns zunächst den beruflichen, den theoretischen Teil eurer Expertise abstecken. Du bist Direktor des Instituts, ich habe es gerade erwähnt, für Ehe und Familie in Wien. Was verbirgt sich hinter diesem Institut? Wer ist Adressat eurer Arbeit? Und was macht ihr, wem steht ihr zur Seite?
Das Institut für Ehe und Familie ist eine Einrichtung der Österreichischen Bischofskonferenz mit Sitz in Wien und es gibt seit ungefähr 50 Jahren. Und wir setzen uns, wie der Name schon vermuten lässt, für Ehe, für Familie, für das Leben ein. Wir sind als Einrichtung der Bischofskonferenz, also auf österreichischer Ebene, auch auf teilweise internationaler Ebene aktiv. Und da geht es um Stärkung all jener Einrichtungen, die sich selber unmittelbar für Ehe und Familie engagieren. Da geht es um Vernetzungsarbeit, auch auf internationaler Ebene. Da geht es um Themen des Dialogs mit der Zivilgesellschaft, in manchen auch heiße Eisenthemen. Da geht es auch um Bildungs- und Ausbildungsangelegenheiten. Ich sage jetzt nur Stichwort Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater, aber auf Boden eben des christlichen Menschenbildes. Und das sind so Dinge, die wir tun, also informieren, vernetzen, in Dialog sein und derlei Dinge und als Einrichtung der Bischofskonferenz natürlich auch den Bischöfen in Fachfragen zur Ehe und Familie zur Seite zu stehen, Argumente zu liefern, Stellungnahmen zu liefern und solche Sachen. Und wir sind auch, es gibt einen Bereich, wo wir unmittelbar an den Menschen auch wirken sozusagen, das ist unser Beratungsbereich, wir sind eine geförderte Familienberatungsstelle. In Österreich ist es so, dass man hier gar nichts zahlt als Klient, wenn man zu einer Beratungsstelle geht. Und da geht es um alle Alltagsthemen, Kommunikation im Paar, natürlich auch Themen, die durch Einzelpersonen tangieren, Sinnfindungsfragen, Streitthemen, bis zu, keine Ahnung, Sexualitätsthemen, Erziehungsthemen, Probleme mit der Schwiegermutter oder irgendwelche Sachen. Da helfen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, allen, die es brauchen. Und ich glaube, das ist ein sehr wertgeschätzter Dienst an der Gesellschaft, den Familien, auch der Zivilgesellschaft.
Das ist ein Beruf, den man wahrscheinlich, oder eine Position, die man wahrscheinlich nicht wie in Sakko mit der Tür ablegt und dann sagt, so, jetzt bin ich Vater von 8 Kindern und setze mich hier zu Hause hin. Wie oft nimmst du die Arbeit mit nach Hause?
Wie oft nehme ich sie nicht mit nach Hause? Also ich trage es sprichwörtlich in der Tasche nach Hause. Ich muss aber dann zugeben, und da bin ich noch immer nicht drüber, nach fast 12 Jahren der Tätigkeit. Meistens ist es so, dass ich am nächsten Tag, wenn ich in die Arbeit fahre, die Tasche wieder ungeöffnet nehme und nach Wien transportiere, weil natürlich dann der Familienalltag und ich sage auch, die Freude, einfach zu Hause zu sein, irgendwelche, ach, das müsste ich noch machen, Überlegungen einfach über den Haufen wirft. Und ich sage, es ist gut so. Ja? Familienzeit ist Familienzeit und das ist auch gut, wenn man es versucht, zumindest auseinanderzuhalten. Aber natürlich ist man
thematisch natürlich. Immer wieder auf dem Esstisch dann darüber.
Kommt immer wieder zur Sprache, genau. Und gerade wenn die Kinder dann ein bisschen älter sind, kann man da wirklich auch in echte Hotspot-Themen auch einsteigen. Deren gibt es ja genug, wenn man die Zeitungen oder die Medien öffnet. Ja, also das ist natürlich engstens verwoben, meine berufliche Tätigkeit mit meinem Familiendasein und mit meinem Herzensanliegen. Ich liebe Familie, ich liebe meine Familie, aber auch Familie an sich ist einfach, finde ich, das spannendste Thema, das es gibt. Und da gibt es was zu tun.
Margarete, auch du hast mal einen Beruf gelernt oder erlernt, hast studiert. Konntest du von da aus etwas mitnehmen in deinen heutigen Berufsleben? Du bist Vollzeitmutter. Wie schwer ist dir das gefallen, den erlernten Beruf sozusagen gegen Vollzeitmutter, wo man ja 24 Stunden im Dienst ist, zu tauschen?
Ja, also um es gleich zu sagen, mir ist es gar nicht schwer gefallen. Ich liebe es, ja. Einfach da zu sein für die Familie, ja. Und ja, also ich habe Theologie studiert und auch Kirchenmusik ein bisschen begonnen, dann aber abgebrochen, weil mir es wichtig ist, das eine schnell zu beenden, damit wir dann eben eine Familie gründen können. Und ich war kurzzeitig auch als Pastoralassistentin tätig. Und was habe ich gelernt? Ich meine, das, was ich im Studium gelernt habe, natürlich, das interessiert mich ja nach wie vor. Und eben, es ergeben sich ja oft auch sehr spannende Gespräche und so mit den Kindern. Also ich finde, man natürlich nimmt man das auch irgendwie mit, einfach in sein Leben, was man gelernt hat. Und das prägt einen auch. Und das gibt man irgendwie auch den Kindern natürlich weiter oder so. Das Interesse vielleicht auch dafür und so. Ja, aber wie gesagt, also ich bin einfach glücklich und erfüllt als Mutter und als Ehefrau da zu sein.
Darf ich da was dazu sagen? Ich schätze die Expertise meiner Frau gerade in kirchlichen, in theologischen Grenzfragen und heiße Eisenthemen, weil du erstens einen theologischen Hintergrund hast von der Ausbildung her und auch gut unterscheiden kannst. Ich selbst bin nicht Theologe, ich habe Wirtschaft studiert. Und zugleich bringst du aber eine tiefe Schau auf die Dinge mit. Ich möchte es wirklich so bezeichnen, einen tiefen Blick auf die Dinge, auf das, was Wahrheit oder Weisheit ist. Und das ist etwas, was dringend zusammengehört, nämlich Theologie. Ich glaube, es war Ratzinger, der von einer knienden Theologie oder was er alles war, gesprochen hat, die es braucht. Also Spiritualität, ein tiefes Herz für Themen des Lebens, der Wahrheit. Und da schätze ich meine Chef-Theologin, die ich zu Hause habe, und ihren Rat über alles.
Ja, sehr schön. Also ich sehe schon, hier ist sehr viel Menschlichkeit geboten, sowohl zu Hause als auch in eurem Berufsleben. Was ist der Mensch für euch? Was macht ihn für euch aus? Was schenkt ihm seinen Wert, seine Würde? Was sind Kinder für euch?
Das ist eine Tiefenschaufrage. Ich gebe
einfach meine Tür. Ja, der Mensch ist erstens mal ein Geschenk vor allem. Ja, er ist sich selbst geschenkt und wir sind einander geschenkt, die Kinder sind uns anvertraut, eigentlich fast mehr, könnte man sagen. Aber und natürlich, er ist Geschöpf Gottes, er ist Ebenbild Gottes und das ist eine unglaubliche Würde, die wir haben, alle miteinander, jeder Einzelne. Ja.
Ihr habt gemeinsam 8 Kinder, 6 davon sind auch lebend zur Welt gekommen. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Wert und Würde des Lebens des Menschen. Dürfen oder können wir über euer erstes Kind sprechen? Wie war das damals?
Ja, das soll ich gleich weitermachen. Bitte, bitte. Ja, unser erstes Kind, Maria, haben wir sie genannt, ist eben im Mutterleib kurz vor dem Geburtstermin gestorben. Also ich war eben schon hochschwanger, es war schon alles vorbereitet, also Koffer gepackt und alles und so. Also, und es hat auch keine Anzeichen dafür gegeben, dass sie irgendwie, also dass es Probleme gegeben hätte oder so. Also es war einfach so ein plötzlicher Tod. Also man hat auch dann eigentlich nichts gefunden, also jetzt an irgendwelchen Organschäden oder so, dass sie gehabt hätte, sondern es, ja, kann man jetzt eigentlich nicht erklären, also man konnte es nicht erklären.
Plötzlich ein Kind,
genau, sozusagen, ja. Ja, also das war natürlich ein extremer Hammer, also das war ein Schock, wie wir das erfahren haben. Wir hatten, also es war eine wunderschöne Schwangerschaft, wir haben es total Ich habe es total genossen. Wir haben uns schon voll gefreut auf das Kind. Und ja, also eben in dieser Moment, wo uns der Arzt das dann gesagt hat, weil ich habe es ihm nicht mehr gespürt eben, und dann habe ich gedacht, naja, fahren wir halt ins Krankenhaus. Ich habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass wirklich irgendwie was Schlimmes sein könnte. Und dass eben dieser Moment, wo ich das erfahren habe, wo der Arzt das mir gesagt hat, das war, der Arzt, glaube ich, war auch ein bisschen überfordert und war ein bisschen unsensibel, muss man sagen. Ja, er hat es einfach, also so ganz trocken, ja, das Kind ist tot und ist gegangen, ja, weil er hat einen anderen Arzt geholt, wir wussten jetzt nicht, ja, also wir sind dann da gesessen und der Johannes, dem ging es natürlich auch schlecht, ja.
Also ich war knapp an der Ohnmacht in dem Moment, musste mich hinsetzen, es war wirklich ein den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen, weil wie man halt jetzt gerade gesagt hat, man freut sich schon monatelang und mit dem Baby schon geplaudert im Bauch, und alles war vorbereitet. Und dann diese plötzliche Botschaft. Ja, aber dann.
Ja, ne, aber dann, also ich meine, es war dann, wir konnten dann nochmal nach Hause fahren, und weil es waren ja noch die Wehen oder so. Also, und wir haben dann eigentlich mehr oder weniger fast die ganze Nacht, glaube ich, gebetet. Ja, das war irgendwie so, einfach sich festhalten an Gott. Ja. Also irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt entweder weggehen von Gott oder ich schmeiße mich in seine Arme. Ja. Diese Wahl habe ich jetzt. Ja. Entweder ich sage, okay, es hat, also das ist so schlimm, wie kann das sein und wie kannst du nur oder so. Oder ich gehe jetzt einfach, ich werfe mich in seine Arme und sozusagen gehe mit ihm da jetzt durch dieses schlimme, also schlimme, in dieser schlimmen Situation. Und eben, wir sind dann beide einfach, wir haben wirklich total lange gebetet, gell? Und das war dann, also wir haben Rosenkranz gebetet, glaube ich, und das hat uns irgendwie dann eine Ruhe gegeben, ja. Und ich habe, ja.
Es war ein sich Klammern an Gott, aber ich habe es fast noch mehr erlebt als ein, dass Gott sich an uns, also uns umklammert hat. Das war kein, für mich war es nicht möglich zu, wie soll ich sagen, okay, da ist ein Problem aufgetaucht und jetzt, okay, jetzt ziehen wir Schublade Glaube oder so, ja, und oder ziehen da irgendwas jetzt an oder machen da irgendwas, sondern es war für mich viel mehr ein Getragensein einfach, ja. Und es ist heute noch so, es ist jetzt 22 Jahre her, es ist heute noch ein Schmerz da. Ich habe den Eindruck durch die Jahre, dass es vielleicht sogar stärker geworden ist. Vielleicht, wenn man dann sieht, gerade die erwachsenen Kinder, Maria wäre jetzt 22, aber damals, es war so unmittelbar so getragen zu sein und wie wenn du vor einem Abgrund bist, aber der Abgrund ist versperrt durch die ausgebreiteten Arme von Christus am Kreuz. Ja. Der Abgrund ist da, aber er ist, du kannst nicht reinfallen. Das war meine Erfahrung. Ja. Weil ich euch berge oder abhalte davon. Ja. Ich bin da. Das war meine Erfahrung damals.
Man sagt ja immer, Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Wann habt ihr Gottes Plan in diesem Schicksalsschlag erkannt?
Keinen.
Also ich kann es nicht erklären und ich will es auch gar nicht erklären müssen jetzt. Also er wird sich irgendwas gedacht haben oder auch, also ich würde jetzt auch nicht sagen wollen, zum Beispiel ich hätte es nicht ausgehalten zu sagen, ja, das war der Wille Gottes, sondern ich kann sagen, Gott hat es zugelassen, ja. Ich glaube nicht, dass Gott irgendwie das Böse will, ja, und das ist einfach ein nichts Gutes oder so, ja. Ich meine, der Tod kommt von der Sünde, ja, irgendwie letztendlich, ja, die Sünde, also jetzt von der Ursünde, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwas gemacht haben, jetzt kriegen wir die Strafe, aber ich meine, also von Gott kommt nicht das Böse, aber er hat es zugelassen und er wird seinen Grund dafür haben, aber ich muss es auch gar nicht wissen, warum, ja.
Im Moment, wie das alles sich ereignet hat, da gab es keine Gedanken an einen Plan oder quasi eine Funktionalität. Das ist so weit weg. Ja, wir haben allerdings schon den Eindruck machen dürfen, weil wir auch davon erzählt hatten und auch der ein oder andere Artikel mal in christlichen Zeitungen war, dass es ganz viele Menschen aufgebaut hat, nämlich die im Sinne von gestärkt hat, im Sinne von getröstet hat, ja, ermutigt hat im Glauben, in der Zuversicht. Und wenn das ein Plan gewesen sein mag, wir können Gott ja mal fragen, wenn wir dann bei ihm sind, er wird uns sagen, oder wir werden sehen, dann mag das so sein.
Ja. Er kann es verwenden, aber ich würde jetzt nicht sagen, er macht das, damit so, er dann andere trösten kann. Ja, ich meine, er kann andere auch anders trösten. Aber ich glaube, er verwendet alles. Er kann alles verwenden und er macht aus schlimmen Dingen noch was Schöneres. Ja. Aber er kann aus anderen Dingen auch was Schöneres. Also ich denke mal, ich will es gar nicht genau wissen jetzt. Momentan im Himmel dann, ja, aber jetzt.
Aber man hat ja dann das Kind, also man hat die eher nüchterne Erkenntnis des Arztes zur Kenntnis genommen.
Genau.
Und dann geht es ja weiter.
Ja, und dann war das Arge sozusagen eben für mich war es so schlimm, sich vorzustellen, okay, ich kriege jetzt ein totes Kind, also ich gebäre ein totes Kind. Und es war aber dann wieder vollkommen anders, als man sich das ausmalt. Ja, das ist irgendwie das Schöne bei diesen schlimmen Dingen. Man hat irgendwie was im Kopf und das ist ganz schrecklich. Und es ist aber oft, oder zumindest meine Erfahrung ist, es ist immer anders, als man das sich vorstellt. Ja. Also es war dann eigentlich die Geburt ein unglaublich schönes Erlebnis. So arg das klingt, ja.
Wir waren vielleicht kurz mal erklärt, wir sind nach der Diagnose, am Sonntagabend war das, konnten wir heimfahren, am nächsten Tag mussten wir wieder ins Spital und da wurde die Geburt eingeleitet und am Folgetag, dann um 7 in der Früh, ist dann das Kind nach ganz kurzen Wehen, nach ganz kurzen
Tiefwehen dann. Nur, genau, es war es nämlich so, eigentlich gekommen. Hätte ich so eine, wie heißt das, Peridural-Anästhesie oder so bekommen. Also,
PDA.
Genau, PDA, genau. Mhm. Und eben weil ich mir dann gedacht habe, ich meine, es geht jetzt nicht um das, macht man normalerweise nicht wegen dem Kind, aber halt, ja, in dem Fall wäre es jetzt egal, ja. Und es war aber dann eben so, dass die Wehen schon da waren und ich habe sie irgendwie nicht als solche eingeordnet oder so. Und jedenfalls stand ich dann am Gang und habe gedacht, ich muss aufs Klo, aber es waren eigentlich schon die Presswehen. Ja, und dann kam die und hat mich dann, ich habe dann eigentlich geboren im normalen, also in der normalen, ja, im Krankenzimmer und nicht auf der Geburtenstation, weil das eben viel schneller war als gedacht. Und das war dann einfach, ich war eben, erstens mal, man ist dann einfach so, das klingt jetzt so blöd, aber so stolz, was man geschafft hat, ja, also seine Geburt ist ja nicht irgendwie so, macht mir nichts im Vorbeigehen.
Das kann ich passieren.
Genau, und und dann, also die Maria war einfach so ein wunderschönes, süßes Kind, ja. Also es war eigentlich wirklich schön, sie zu sehen, ja.
Und wir haben uns auch sehr getragen gefühlt, darf ich das da ergänzen, weil das war dann ein Moment, es ist ein befreundeter Priester dann auch zu uns gekommen, hat gebetet für uns und uns gesegnet. Es waren Freunde oder Geschwister waren da. Genau. Am Abend davor, wir haben uns eben Freunde heimgebracht gehabt, am zweiten Tag davor nach dem Krankenhaus und waren einfach da. Mhm. Und wir haben so stark erlebt, Getragenheit von Freunden, von Kirche.
Auch von der Familie, die
von der Familie gekommen ist,
ja.
Und von anderen Menschen einfach, das war jetzt keine kirchliche Klinik oder so, das war einfach ein normales Krankenhaus und da haben wir sehr viel Positives, Schönes erlebt. Ja.
Habt ihr im Zusammenhang mit dem Thema Wert und Würde des Menschen in diesem Zusammenhang, also ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich hätte glaube ich eine Erkenntnis zumindest mitgenommen, wie wertvoll das Leben ist, wenn man dann das schöne, aber tote Kind
hat. Was ich mir immer gedacht habe, auch wenn ihr Leben nur so kurz war, ja, und es hat aber seinen Sinn, ja, sie hat ihre Aufgabe gehabt, ja. Ich weiß jetzt nicht, was ihre Aufgabe war, aber sie hat sicher eine Aufgabe gehabt.
Gehen wir mal einen Schritt weiter. Also 22 Jahre ist das jetzt her und danach kamen ja noch mal ein paar Kinder. So ein Kind kommt so zur Welt. Ich kann mir vorstellen, dass das für ein Paar jetzt nicht mit einem Spaziergang erledigt ist, sondern dass das lange in einem wirkt. Welche Hoffnung oder woher habt ihr die Hoffnung, den Mut, vor allem die Kraft genommen, den Wunsch nach Kindern nicht aufzugeben?
Die Sehnsucht nach Kindern war und der Wunsch nach Kindern war immer da bei uns, zumindest mal zu einem. Ja, wir haben dann immer die Erfahrung gemacht nebenbei, nach dem ersten Kind, um Gottes Willen, wie kann jemand ein zweites Kind haben? Das ist ja komplett überfordernd und quasi zu übermenschlich. Ja. Aber immer so nach 2 Jahren haben wir gemerkt, naja, eins könnte noch gehen. Und wieder eigentlich die Erfahrung der Überforderung
nach einem Jahr. Ja, wenn man es jetzt genau berechnet.
Verzeihung. und es war immer die Erfahrung von Überfordertheit, wenn das Kind dann da war, gerade im ersten Jahr, 1,5 Jahre und dann so nach gewisser Zeit, hey, irgendwie, vielleicht geht noch eins. Und dann waren es halt am Ende 6 hier auf Erden. Und der Wunsch war einfach da und
natürlich auch eine Angst, ja. Also das muss man schon sagen, bei der Schwangerschaft von Clemens dann, hatte ich schon echt immer wieder also damit zu kämpfen, dass ich nicht volle Panik habe, ja, oder irgendwie. Ja. Ich habe schon Angst gehabt, ja, ob es eh gut geht. Ich habe dann halt immer natürlich versucht, mich Gott anzuvertrauen und so, aber es ist halt nicht so einfach gewesen. Und ich muss sagen eben, ich habe eigentlich so diese Trauerphase, hat schon ein Jahr ungefähr mindestens gedauert. Also wo ich dann wirklich oft dann so noch in ein Loch gefallen bin und wo ich dann halt voll traurig war. Ja. Das war eben, am Anfang waren wir schon, also am Anfang haben wir Gott wirklich so erfahren, wie ich habe ihn nie mehr so im Leben erfahren. So intensiv seine Gegenwart wie in dieser Zeit, also nach dem Tod eben, und halt Geburt und Tod von der Maria. Aber es waren dann eben schon so auch. Und das war wirklich ein Glücksgefühl. Also das kann man sich nicht, beides natürlich, ja, Schmerz, unglaublicher Schmerz, und aber zugleich eine Freude, die man nicht erklären kann, ja. Einfach über die Gegend, also einfach ein Trost von Gott, ja.
Aber das Kind auch sehen zu dürfen, ja.
Ja, einfach, ich werde jetzt nicht nur übersehen, sondern einfach eine Freude, die in meinem Herzen war, ja, ohne jetzt einen speziellen Grund eigentlich. Aber eben, es kamen dann Phasen, eben wo ich dann wirklich einfach so eine richtige schwarze Trauer eben einfach erlebt habe.
Wie Clemens geboren war, also der Geborene, ja. Wie Clemens geboren war, der Milde, genau, war so, dass wir natürlich ein Kind und gerade die Buben, ich glaube tendenziell öfters dann Blähungen und so und schreien halt natürlich und die Nächte waren unruhig. Und es ist nur schön, wie sich die Relationen verschieben, die Perspektiven verschieben. Immer wenn Clemens, wenn er geschrien hat in der Nacht, wenn wir aufstehen mussten, durften. Es war wie eine Symphonie, wenn er geschrien hat. Ja, es war herrlich, es war wie schön er schreit. Es hat einige Monate gedauert, dann ist es doch ein bisschen abgeflacht, diese Euphorie über die Symphonie. Aber das war schon, und es zeigt schon auch den Perspektivenwechsel, den man haben kann. Welches a priori sozusagen, welche Voraussetzung legst du da an eine Situation an? Das Geschenk natürlich gewesen, aber das war etwas, was wir damals so
ja, genau. Einfach schön und tief erlebt haben. Dankbarkeit, wenn wir das Kind weinen gehört haben. Ja.
Genau.
Ihr habt die Erfahrung gemacht, dass vielleicht Maria euer Bewusstsein für den Wert des Lebens des Menschen gestärkt hat oder nochmal geschult hat oder sensibler hat werden lassen?
Eben dieses Denken, also oder dieses Bewusstsein, dass es egal wie lang, eben, es ist einfach wert. Ein Wert, das da war. Ja, auch wenn es halt so kurz war, aber es ist, also jeder und jeder Mensch hat diesen Wert.
Der ist absolut und nicht relativ. Der kommt von Gott, der kommt nicht von politischen Mehrheitsbeschlüssen, der kommt nicht von dritten Personen, die es sagen, der kommt nicht von, weiß ich woher, von der UNO oder irgendwem, die können Dinge feststellen, ja, Würde, Menschenwürde, ja, aber die Würde kommt von Gott, die ist gegeben und kann auch von niemandem genommen werden. Und egal, wie alt ein Mensch wird, egal, ob eingeschränkt, behindert, ob egal woher und was der Mensch getan hat, die Würde bleibt immer, ja. Unauslöschbar.
Danach kam der Clemens und nochmal
Johanna und noch Margareta. Ja.
Wie habt ihr den Kindern beigebracht, ihr habt eigentlich eine ältere Schwester.
Also das wir ist haben von Anfang, klein auf ja, irgendwie.
Wir haben immer gebetet, ja, gerade in den ersten Jahren, jahrelang, glaube ich, war sie fixer Bestandteil unseres Gebets auch, also einfach sie um Fürsprache zu bitten. Und ich bin so sicher, wie du jetzt da sitzt, das hat einfach gewirkt. Es war wie ein himmlischer, vom Himmel her kommender Schutzmantel. Und damit auch eine Eingenestetheit, ja, in einen Schutz, der da war, vom Himmel her, ganz sicher. Durch ihre Fürbitte. Auch das war eine und ist eine, nicht Funktion, aber eine wunderbare Aufgabe von Maria, sind wir ganz sicher.
Also wenn ich das so zusammenfassen darf, eine Familie, die betet, bleibt und hält zusammen. Gilt nicht nur für Paare, sondern in dem Fall dann auch für die Familie. Und ist dann Teil der Erziehung. Kommen wir mal auf diesen Aspekt zu sprechen. Mündige, tüchtige Menschen sollte man ja erziehen. Das war der gemeine Ausdruck, den der Pädagoge ohne religiösen Hintergrund oder auch mit wählt. Was sind eure Ziele? Oder gibt es eine Art Kanon von Zielen, wo ihr sagt, das ist wichtig, das wollen wir unseren Kindern mitgeben, damit sie eben mündige, tüchtige Bürger dieses Landes, dieser Welt, dieser Gesellschaft werden?
Also ich würde jetzt einmal sagen, sie sollen liebesfähige, hingabefähige Menschen werden. Ja, das wäre mein Ziel. Heilige vielleicht ist ein bisschen hochgegriffen, aber das wäre sozusagen eigentlich das eigentliche Ziel, dass sie in den Himmel kommen, ja. Aber, ja.
Wenn Heiligkeit Freund Gottes sein heißt, dann absolut heilig. Nicht im Sinn von vollkommen, perfekt, makellos. Freund Gottes werden, mit Jesus auf du, von Herzen her auf du und du sein. Wenn das Heiligkeit ist, dann bitte, bitte unbedingt genau das werden. Ja.
Wie kann ich mir das konkret praktisch vorstellen?
Diese Verbundenheit mit Gott, es geht durch das Gebet, ein Gebetsleben als Familie führen, eine Regelmäßigkeit versuchen, im Familiengebet als Kultur zu entwickeln, selber Vorbild sein, so recht und schlecht, das geht. Also bin da bei weitem wahrlich nicht immer sehr gutes Vorbild, aber wie auch immer. Es bemühen, den eigenen Kampf kämpfen, das ist, glaube ich, auch Zeugnis genug. Papa bemüht sich, Mama bemüht sich, sie versuchen es, eine Kultur des einfach der Liebe, des Lebens, des Vergebens zu versuchen zu leben. Und dann natürlich auf einer pädagogischen Ebene, unter Anführungszeichen, hat schon mit Pädagogik zu tun, schauen, dass sie natürlich auch in gute Freundeskreise kommen. Also da haben unsere Kinder unglaublich viel profitiert, glaube ich, durch Initiativen, wie sie ein unserer besten Freunde, also ein Ehepaar, ein sehr gut befreundetes Schmalzbauer, mit der Initiative Christliche Familie, Gemeinschaft Immaculata, ins Leben gerufen haben, Kinderseminare, Jugendseminare, Freundschaften entstehen, Peergroups entstehen und man schaut sich die Dinge halt nicht nur dann von Mama und Papa ab, sondern irgendwann schielst du mehr dann zu den Gleichaltrigen oder zu anderen Erwachsenen, also sind da andere auch so irgendwie wie meine Eltern? Aha, auch, das ist offensichtlich ein Massenphänomen, dieses Glaube, gläubig sein. Und so stolpert man halt durch sein Eltern- und Familiendasein und so Gott will, kommt dann halt was Gescheites raus. Aber man hat auch das nicht in den Händen. Dankbarkeit ist das, was man in den Tag legen darf. Natürlich sich bemühen und kämpfen. Erziehungsziel, Freunde Gottes werden, liebende Menschen werden, das ist alles eigentlich gesagt. Und immer mehr in dieser Gesellschaft, in der wir sind, wo es immer mehr Herausforderungen gibt, auch mutig zu dem stehen, wovon man, was man glaubt, nämlich Glaube, nicht nur wovon ich überzeugt bin, sondern was mich trägt, nämlich der Glaube, eben die Verbundenheit mit Christus, mit Gott, dafür auch Zeugnis ablegen, das geht mannigfach, ja, durch das Liebe an den Tag legen, durch das Einstehen auch in Debatten, die heute geführt werden, die so gar nicht wirklich ganz lebensfreundlich sind. Partei ergreifen für Liebe, für die Liebe, für die Familie, für das Leben, das wenig Schutz hat heute, auch für das behinderte Leben, für Ausgegrenzte etc. Wir dürfen uns freuen auf den Himmel, die Belohnung kommt, dürfen wir doch hoffen, dann. Die Lorbeeren werden nicht dafür, für diesen Kampf nicht immer irdisch kommen, aber sage ich jetzt so locker, aber das kann uns egal sein. Ja, wenn wir, solange meine Frau an meiner Seite steht und ich mir in den Spiegel schauen kann, ja, und sagen kann, ja, du hast authentisch das gesagt und getan und dich damit beschäftigt, was du als wahr erkannt hast, als wahr, als gut, als schön erkannt hast, ja, dann wünsche ich mir für mich selber, und ich bin kein Held, ja, dass mir das auch genügt, ja, dass mein Gewissen, mein hoffentlich von Gott gelenktes Gewissen sagt, es ist gut so, es ist in Ordnung, ja, und mein geheiratetes Gewissen es auch sagt. Für mich ist die Marietta immer ein Spiegel, ein Korrektiv, mein persönlicher Consultant in allen Fragen. Ja. Das ist für mich unverzichtbar. Wie gut, dass es eh gibt.
Ja, vor allen Dingen bei der nächsten Frage, wie ist das denn, wenn Erziehung, ist ja nicht immer leicht. Und es gibt ja Momente, wenn die Kinder überspitzt formuliert, bei Gegenwind, wenn man mal Nein sagt, wenn man weiß, das ist gut für das Kind, den Wert und die Würde der Eltern vergessen lassen. Was zählt dann? Wie bewahrt man dann bei den Kindern gegenüber ihren Wert und ihre Würde?
Das ist manchmal herausfordernd, ja.
Wie gelingt das?
Ja, wie gelingt das? Gut ist immer, wenn man nicht sofort reagiert, weil das kann dann schon sich ganz schön hochschrauben. Also es kann dann eskalieren irgendwie. Aber
zuhören.
Genau, aber eben in dem Moment, wo man irgendwie beleidigt wird oder so, mal würde ich sagen, einfach sich ein bisschen rausnehmen aus dem Ganzen und wissen, also die Kinder, wie soll ich sagen, also es tut ihnen ja dann selber auch leid oft. Also wir erleben das schon so, dass wir uns da oft, wenn der eine gerade eher mit dem einen nicht so ganz kann, dass man sich dann gegen eher mit einem Kind, also oft ist es so, man reibt sich so an den sehr ähnlichen Kindern, ja. Also jeder hat so seine eigenen Schwächen, die dann besonders, also einem vor Augen geführt werden, bei manchen Kindern halt, ja.
Und das, Spiegelbildkind,
genau,
oh nein.
Ja. Und das ist oft, finde ich, das, wo man dann sich dann nicht so leicht tut. Und dann kann der andere das Ganze wieder ein bisschen relativieren und eben im Gespräch halt, ja, dass man sich gegenseitig dann wieder die Augen auf das Gute wendet, ja, also den Blick auf das, was eh schön ist am Kind auch und genau.
Wir haben auch eine enorme Lernchance als Eltern. Wir sind ja selber nicht vollkommen, alles andere als das. Wir machen Fehler, haben viele Fehler gemacht, haben den Kindern sicherlich auch Verletzungen, nicht willentlich natürlich, zugefügt. Und ja, sie sind eben auch ein Spiegel unserer eigenen Unvollkommenheit. Und das ist eine wie gesagt, eine Lernchance. Mhm. Die Kinder dürfen auch erleben, dass wir da vielleicht auch mit Fragen dann ringen, dass wir vielleicht auch selber dann verletzt sind durch vielleicht manche Verhaltensweisen. Und sie dürfen, und das wäre schön, wenn das gelingt, glaube ich, hoffe, einigermaßen oft bei uns, dass es zu ehrlichem Gespräch kommt, tiefem Gespräch kommt, dass es zur Vergebung kommt, zur Versöhnung kommt. Und dann in Wirklichkeit man in der Beziehung mit den Kindern auf einem noch höheren Niveau landet, als es vorher war. Da ist einfach Kommunikation der Schlüssel. Ja. Theorie, richtig, abgehakt, stimmt, Praxis, Challenge. Ja. Ja, aber im Großen und Ganzen, ich glaube,
ja.
Lass uns nochmal zurückgehen auf eine Sache, die vielleicht einfacher fällt als immer diese Problemfälle. Das sind ja auch schöne Momente. Wie gelingt es den Kindern, ihren Wert, ihre Würde mit auf den Weg zu geben? Ganz konkret gefragt, wie schaffe ich das, dass das Kind das für sich verinnerlicht und sagt, ja, habe ich, wie du sagst, abgehakt.
Ich finde, es ist eigentlich die Haltung, die man dem Kind gegenüber lebt, die nimmt das Kind auf, unbewusst, ja, und dann hat es einfach diesen Wert und wie soll ich sagen, dann spürt es diesen Wert. Ich war ein bisschen überfordert mit dieser Frage, dann habe ich mir gedacht, okay, dann frage ich halt unsere Kinder, was die sagen würden. Und die eine hat gesagt, das hat mich irgendwie gefreut, also sie hat gemeint, sie weiß deswegen, dass sie einfach sozusagen einen Wert hat an sich, ja, einfach für sich, weil wir sie geliebt haben, also wie von klein auf eigentlich, egal, ob sie jetzt Fehler gemacht haben oder nicht, ja, also sie hat immer gewusst, wir lieben sie, auch wenn sie mal nicht so brav war oder wenn sie irgendwie in der Schule nicht die Leistungen gebracht hat, die halt sie selber irgendwie haben wollte oder was weiß ich, ja. Also wir haben jetzt nicht irgendwie unsere Liebe an Bedingungen geknüpft und das finde ich irgendwie, glaube ich, wichtig, ja, wahrscheinlich.
Ich halte das für den totalen Kern des Vermittelns von Würde und Wert, dem Kind vermitteln, du bist geliebt, ohne Wenn und Aber. Ich liebe dich. Ja, ich habe dich einfach lieb. Ich habe dich lieb und das sagen, nicht nur auch spüren lassen natürlich, aber auch sagen. Ja. Und sie, ich möchte fast sagen, sie damit indoktrinieren, ist unter Anführungszeichen, ja, dass sie geliebte Kinder sind. Geliebte Kinder von uns, geliebte Kinder Gottes. Dann komme, was wolle.
Jetzt kann man die Theorie der Erziehung ja nicht wie so eine Schablone hinlegen und sagen, so, Kind, passt da rein. Es ist eher andersrum. Jedes Kind ist ja individuell mit seinen Talenten und seinen Charaktereigenschaften ausgestattet. Wie erkenne ich als Eltern, was meinem Kind gerade gut tut, es braucht, wo es Schwierigkeiten hat? Vielleicht sogar in diesem Zusammenhang sich vielleicht zurückzieht in so ein Schneckenhaus, weil es sich wertlos fühlt.
Naja, ich finde, das ist irrsinnig schwierig oft. Nämlich vor allem, wir haben Kinder, wir sind beide ein bisschen, also eher introvertierte Typen und unsere Kinder sind das zum Quadrat, würde ich mal sagen. Und insofern ist es oft nicht so leicht, wirklich aus ihnen heraus zu hören, was sie jetzt brauchen oder so. Und für mich ist es genau das Geschenk, dass ich zu Hause sein kann, ehrlich gesagt. Das ist für mich ein Schlüssel, weil es ergeben sich, ich sage es dem Johannes immer, ja, es ergeben sich immer da, wenn ich in der Küche stehe und koche, dann kommt auf einmal der Clemens und fängt an, irgendwas mit mir halt so zu sprechen. Oder eben, oder irgendwer anderer. Also es sind immer so zwischen Tür und Angel und oft immer an den gerade unpassendsten Situationen. Ich muss eigentlich irgendwie noch was fertig machen oder so. Und dann kommen sie und haben, erzählen dann aber, was gerade irgendwie ihnen so am Herzen liegt. Und da, ja, das ist einfach dieses Dasein und Aufmerksamkeit ihnen geben können. Also nicht jetzt die ganze Zeit irgendwie mit den Gedanken woanders sein, weil du eigentlich mit der Arbeit noch nicht fertig bist. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ein Geschenk, wenn man zu Hause sein kann, auch wenn die Kinder schon älter sind. Also ich erlebe schon, dass das für die, also dass es für diese Gespräche, für diese wesentlichen, tieferen Gespräche, es ist selten, dass das so dann beim Tisch kommt. Oder wenn man sich halt dann am Abend zusammensetzt und Zeit hätte zum Reden, da kommen oft dann nicht so diese Sachen, sondern das kommt immer so zwischen Tür und Angel.
Man spricht immer von Qualitätszeiten, die so wichtig sind für die Kinder und für die Beziehung natürlich auch. Aber Qualitätszeit, die machst du nicht so, wie du dir jetzt ein Glas Wasser einschenkst oder so und jetzt auf die Plätze fertig, los, jetzt ist Qualitätszeit, sondern Qualität kommt aus Quantität, einem gewissen Quantum an Zeit, an Raum, der einfach da ist. Und wenn der Raum da ist, so wie du gerade das geschildert hast, dann kann da das Besondere passieren, sagt doch Papst Franziskus, glaube ich, in einem Schreiben sehr schön, dass der Raum einfach so wichtig ist, sozusagen, für diese Momente, wo dann ein besonderer Kairos, ein besonderer Moment entstehen kann. Ja. Ja, da glaube ich nicht mehr. Sagen die Kinder, sie sind so dankbar, dass du Mama, dass du da bist, dass die Mama da ist. Ja, und zwar eben praktisch immer da ist. Und sich dann halt, ich habe das auch schön gefunden, weil du gesagt hast, gerade zu den unpassendsten Zeitpunkten kommen dann die eigentlichen Fragen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dann zu sagen, okay, Priorität hat jetzt mein Kind. Diese ungelegen kommende persönliche Frage oder Anliegen oder Erzählung, Bericht. Ja, und da lieber die Suppe sein lassen oder ich weiß es nicht, halt später einkaufen zu fahren oder was auch immer. Und dafür die Sensoren entwickelt haben und hellhörig sein. Ja.
Das ist ja at its best. Und gerade wenn man jetzt hört, wie viel ihr sozusagen den Kindern auch in Sachen Glauben mitgebt auf den Weg, ein Stück weit Berufung. Ich meine, ich rede von mir, als ich meinen Sohn das erste Mal oder auch die anderen Kinder, ein Leben lang bin ich jetzt Vater. Komme, was wolle. Kann ich mir nicht mehr aussuchen.
Sicher ist das eine wunderschöne Berufung, genau. Ja.
Mutter sein also, wie Vater sein.
Ja,
ist einfach eine ganz bedeutende, entscheidende Identität im Leben, wie du sagst, für immer.
Und das ist so schön, eben, was uns Gott da anvertraut. Ja? Also, dass er uns sozusagen so ein Menschenleben in die Hände gibt, also was er uns da zutraut auch, ja? Dass wir das formen dürfen. Und Gott sei Dank mit seiner Hilfe, ja, weil sonst wären wir
hier. Da sind wir schon fast bei Schöpfungsgeschichte mitgestalten
dürfen. Ja,
absolut mitgestalten.
Das ist ja auch eine unglaubliche Würde, auch die wir da haben, nicht, dass wir das dürfen, Mitschöpfer sein.
Mhm. Wie wichtig sind Vater und Mutter, weil du es gerade angesprochen hast, als jeweilige Position oder als Person, als Vater und als Mutter? Welche Vorteile bietet es zum Beispiel in der Erziehung, dass man einen Vater und eine Mutter da hat? Oder andersrum gefragt, was würde fehlen, wenn einer der beiden fehlt? Gibt ja in der Gesellschaft leider immer mehr Situationen, wo Alleinerziehende da sind. Wie kann man sowas kompensieren? Da kommt wahrscheinlich dann deine Arbeit zu Trage.
Gott hat sich was dabei gedacht, wie er Vater und Mutter, Mann und Frau, also Mann und Frau und damit dann Vater und Mutter geschaffen hat. Das ist sein Plan und der ist natürlich gut. Und dem Plan zu folgen, ist immer die beste Idee, egal in welchen Bereichen. Mann und Frau sind substanziell unterschiedlich mit Übergängen, wo es natürlich auch sehr, sehr, sehr ähnliche Aspekte gibt, aber es gibt eine grundsätzliche Unterschiedlichkeit, die auf Ergänzung hin angelegt ist. Und daher ist das der optimale, die optimale Gegebenheit. Ich möchte jetzt einfach vom Positiven sprechen und auch aus unserer Erfahrung, dass wir da, es wurde vorher schon auch angedeutet, unseren Kindern ganz Spezifisches zu geben haben. Ja, als Vater, als Mutter. Ja. Und natürlich nie genug, weil natürlich gibt es Aspekte des Vaterseins, die ich auch nicht abdecken kann, obwohl ich Vater bin. Ja. Ich bin halt so, wie ich bin, mit meinem Charakter, mit meinem aus dem Holz, aus dem ich nun mal gestrickt bin, mit meinen auch Verwundungen, mit meinen Erfahrungen, mit dem, was ich gelernt habe, als gut erkannt habe und weitergeben möchte, vieles nicht erkannt, etc. Aber vom Wesen her ist diese Gegebenheit, dass Vater und Mutter da sind für die Kinder, einfach, das ist der Plan 1. Und das ist gut so. Wie siehst du das?
Du hast das wunderschön gesagt. Nein, schön. Mhm. Ja, nein, das sehe ich genauso. Ja.
In Deutschland ist man mit 3 Kindern eine Großfamilie. Ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 1,3 oder so pro Familie. Nicht alle schreien dann gleich Hurra, wenn so eine Großfamilie ins Restaurant kommt oder zu Besuch kommt oder in die Kirche geht. Wie bereitet man Kinder darauf vor, dass nicht alle im Leben oder dass nicht alle das Leben den Menschen so feiern wie die eigene Familie.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es wunderschön ist, eine kinderreiche Familie zu sein. Ich finde es einfach super. Es ist einfach toll. Ich sehe viele Vorteile. Vorteile, jetzt auch um auf der praktischen Ebene jetzt auch zu argumentieren. Ich glaube, dass unsere Kinder durch die aus der Alltagsatmosphäre mitgenommenen Erfahrung viele Kompetenzen für ihr Leben, für ihr Leben mitnehmen, eben im Speziellen für den Umgang mit anderen Menschen. Da gibt es halt nicht kleine Individualkaiserreiche. Wenn du halt kinderreiche Familie bist, da ist das Thema Solidarität, da ist das Thema Zusammenhalt, aufeinander schauen. Da geht es um, das ist Sozialsein im schönsten und umfassendsten Sinne. Da ist auch ein permanentes Lernfeld. Nicht nur, wie gehe ich mit Themen um, wie geht denn mein Geschwister, sei es älter, sei es jünger, mit Themen um, was kann ich da lernen? Und das ist natürlich ein klassischer Effekt, dass gerade die Jüngeren sich eine Milliarde Dinge abschauen von den Älteren und dann entsprechend auch, wenn sie dann so und so alt sind, schon oft viel weiter sind schon als halt die Älteren oder das erstgeborene Kind war, so wie ich mal meinen ist. Und das ist ein Schatz für die Kinder. Großartig. Jetzt muss man dazu sagen, um jetzt ein wenig politisch auch zu werden, in Österreich ist es so, dass man, möchte ich schon auch eine Lanze brechen, für die politische Situation dahingehend, dass man als kinderreiche Familie relativ viele finanzielle Zuwendungen kriegt. Das ist auch gut so. Das ist angemessen, das ist gerecht, ja, weil wiederum gesellschaftliche Perspektive wir letztlich die Zukunft produzieren. Ja? Gerade die Kinder kommen, Sensation, aus den Familien. Das Bestehen des Staates hängt davon ab, ob wir einfach genug Kinder haben. Ja? Also in der Klammer zu. Also ich kann nur mit anderen Worten ermutigen, Kinder zu kriegen. Und hier spricht kein Politiker, hier spricht ein begeisterter Familienvater, hier spricht auch nicht der Direktor des Instituts für Familie. Logischerweise ist immer die autonome Entscheidung des Paares, die Anzahl der Kinder, ist deren verantwortete Entscheidung. Und ich sage, traut euch, jetzt möchte ich fast in die Kamera schauen, traut euch, zu noch einem Kind. Ja, traut, mutet es euch zu, es wird sich bezahlt machen. Ja, es gibt immer Schwierigkeitssituationen, gar keine Frage, aber lasst uns nicht von den Schwierigkeiten ausgehen, sondern von der Hoffnung, vom Positiven, von dem, was wir an Freude erwarten dürfen. Ja.
Das ist, finde ich, echt, also das ist so schön zu sehen, wie diese Interaktion zwischen den Großen und den Kleinen, also das ist eines der schönsten Dinge, wenn man das miterlebt, ja. Diese Liebe zwischen den Geschwistern, das ist einfach herzerwärmend, ja. Das ist wirklich so schön. Mhm.
Nämlich wie dann dem Herrn Oberchefpädagogen Papa auch erklärt wird, wie es geht. Ja, und da werde ich dann so klein mit Hut, wenn meine Achtjährige mir wutentbrannt erklärt, mach das falsch, das geht so und so bei der sechsjährigen Philomena. Ja, und sie hat recht, wo mir dann das Heferl übergeht, oder der Hut hochgeht, in manchen Situationen. Oder Dinge einfach falsch mache. Elisabeth erklärt mir es dann. Und da denke ich mir dann, wow. Ja.
Eure Kleinste, eure Tochter Philomena, du hast sie gerade angesprochen, wächst mit Trisomie 21 auf. Ein Faktum, das in Deutschland über 40 oder ist, dass über 90% der werdenden Eltern sich zu einem solchen Kind nicht entscheiden und das Kind dann eben auch abtreiben, die Schwangerschaft abbrechen. Warum habt ihr euch solche Gedanken nie gemacht? Und wie reich seid ihr durch Philomena heute beschenkt?
Also wir haben diese Untersuchung nicht machen lassen. Also wir haben nicht gewusst, dass sie Trisomie 21 hat.
Nackenfaltenuntersuchung.
Genau. Es gab dann zwar dieses Organscreening, aber das war eigentlich unauffällig, ja. Genau, aber es wäre für so und so. Und ich habe es deswegen nicht machen lassen, die Untersuchung, weil das für uns so und so kein Thema wäre, ja. Einfach
weil. Ich das eine sagen? In dem Sinne macht es unter Umständen schon einen Sinn, dass man weiß, ob das Kind Trisomie 21 hat, um einfach auch dann medizinisch Vorsorge zu treffen, dass du im Spital bist, keine Hausgeburt hast, weil oft dann Sauerstoffunterversorgung.
Genau, aber
das ist ein Aspekt, der auch wichtig ist. Wir würden nicht sagen, keine Untersuchungen machen.
Nein, nein,
das Problem ist,
was
du gerade gesagt hast.
Organscreening habe ich ja machen lassen.
Leider ist die Konsequenz in den meisten Fällen, du hast treffend gesagt, in 90% der Fällen werden die Kinder, wo Verdacht auf Behinderung besteht, abgetrieben. Das ist halt die Tragik, die leider Gottes dann Fakt ist.
Ja, aber wieso nicht eben, wie, also jeder Mensch ist einfach wertvoll, ja, jeder wie er ist. Und also die Philomena ist einfach ein Geschenk und ich würde es mir nicht mal wünschen, dass, wenn das jetzt irgendwie rückgängig gemacht werden könnte, ich würde es mir gar nicht anders wünschen, ja, weil sie ist in ihrer Art einfach so eine Bereicherung, ja, für unsere ganze Familie. Bei allem Mühsamen, das auch da ist, muss man schon sagen, ja, es kann einen manchmal echt zum Wahnsinn treiben, wenn innerhalb von einem Tag dreimal ein Teller kaputt geschmissen wird, ja, oder dreimal hintereinander ein Heferl umgeschmissen wird, aber Gott sei Dank, diese Phase ist jetzt hinter uns schon länger, aber es ist einfach, wir haben irrsinnig viel gelernt durch die Philomena, finde ich, also nämlich ich persönlich habe erstens einmal gelernt, dass auch ich und jeder Mensch da sein darf, so wie er ist, mit seinen vielleicht Behinderungen, unter Anführungszeichen, die ich auch habe. Ja. Ich habe auch meine Bereiche, wo ich gerne was anders könnte. Gewisse Dinge, die für andere Menschen vielleicht normal sind, sind für mich schwierig und es darf auch sein. Ja. Ich darf auch so mit meinen komischen Seiten sein. Sozusagen, ja, sage ich jetzt einmal. Das habe ich gelernt durch sie, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich irgendwie selbstbewusster geworden, seit wir die Philomena haben. Und einfach, ich meine, sie hat eine Art, auf Menschen zuzugehen, wie niemand, außer du, vielleicht in unserer Familie.
Also ich grüße nicht jeden Passanten, wenn wir mit ihr an der Straße entlang gehen, dann in Wien mal
also
im Sommer.
Genau, das ist so
und da sind dann die Sessel und Tische an der Straße halt von den Restaurants und die, hallo, hallo. Und was bewirkt es? Ein Lächeln auf den Gesichtern der Leute, die erstaunt immer reagieren und positiv reagieren. Hallo. Und so, wie geht's? Danke. Und so, das ist die Philomena.
Ja, genau.
In ihrer herrlichen, sympathischen Distanzlosigkeit und Anführungszeichen im besten Sinne öffnet sie Herzen, bringt zum Lachen, schafft Freude. Und das ist in dieser Eingesperrtheit, in der oft die Personen so sind in sich, ja, einfach so ein herrlicher Türöffner. Und so auch ein Gespräch und ein Beziehungsöffner, weil wir sind nicht selten. Sind wir dann ins Gespräch gekommen mit Menschen, Passanten, die von ihr begrüßt werden. Und es ergeben sich Gespräche und Beziehungen.
Ja, also ich habe total viele Leute, mit denen ich schon immer zu tun, zum Beispiel Kassierinnen. Ja. Jetzt weiß ich erst, wie nett die alle sind. Ja. Das war immer so unpersönlich und jetzt durch die Philomena kenne ich die alle so richtig. Also die fragen mich immer, warum ist die Philomena halt nicht da oder so. Also ich habe mit denen nie gesprochen vorher. Ja. Aber Und das ist so schön, wie viele Menschen einfach total offen sind für Menschen wie die Philomena. Ja, das ist echt auch, finde ich, ein Geschenk, weil man merkt, wie gut die Menschen eigentlich sind, auch oft.
Wir haben
durch
nie,
sie, ja. Also.
Und wir haben nie, Marita, korrigiere mich jetzt, aber wir haben nie eine blöde Bemerkung gehört, oder? Also nach dem Motto, weiß ich was, habt ihr ist nicht nötig oder sowas heutzutage, nicht? Das, ja. Die eigentlich immer nur positive Erfahrungen gemacht.
Wie gehen die Geschwister mit der Tatsache um, dass das ihre Schwester mit Trisomie 21 aufwächst?
Ja, die lieben sie auch.
Absolut was.
Total, ja. Also
manchmal genervt, klar, wenn sie dann das Spiel wegnimmt, irgendwas, Schulsachen zerreißt, was auch immer. Wie gesagt, die Phase ist vorbei, jetzt kommen dann nächste Phasen, wir freuen uns schon.
Ja, immer, beziehungsweise sagen sie uns dann oft eben, warum machst du es nicht so mit ihr? Also sie zeigen uns, wie man gut mit ihr umgehen kann. Lernen sie uns auch, ja. Nein, also auch für sie ist sie ein Geschenk.
Aber ich möchte noch einen Aspekt auch erwähnen. Mhm. Es ist, du hast es eingangs auch gesagt, es ist eine Herausforderung.
Mhm.
Und es ist vieles auch wirklich schwierig. Gut. Aber das ist das Leben. Das Leben ist einfach nicht immer so, wie ich mir es vorstelle und erträume. Es ist sogar meistens ganz anders. Die Erfahrung kann ich in vielen Bereichen sagen. Und es ist immer, aber es ist immer gut geworden. Ja? Es ist auch immer die Frage, welchen Blick lege ich auf etwas? Ja? Nehme ich die Herausforderung an, sage ich so, Viktor Frankl hat diesen wunderbaren Satz gesagt, dass das Leiden einfach, das mir begegnet, das Problem, ja, die einfach nur eine Anfrage des Lebens ist, damit in rechter Weise umzugehen. Es ist meine Entscheidung auch, wie ich damit umgehe und immer eine Wachstumschance. Und ja, manchmal ist es frustrierend oder herausfordernd, gerade für die Kinder manchmal, eben Beispiele schon genannt vorhin, aber es ist, alle lieben Philomena, sie liebt alle überschwänglich, sie ist ein großartiges Geschenk für uns und wir würden sie nicht missen wollen.
Ich finde, es ist immer so süß, immer wenn es irgendwem schlecht geht, also speziell die Elisabeth, ich brauche jetzt einen Druck von der Philomena. Und auch die Großen oft, ja, merkst du, bitte Philomena, ich brauche dich jetzt und so. Also es ist irgendwie...
Sie ist die Chefdrückerin, Cheftrösterin, Chefmasseuse.
Man sagt ja gern auch, dass Kinder die Eltern miterziehen. Also ist ja keine Einbahnstraße, Herr Ziok. Haben eure Kinder und vor allem dann auch Philomena, wenn ich jetzt höre, wie ihr da aufblüht, eure Sicht auf Erziehung, gerade was das Thema Wert und Würde angeht, geprägt, geschult oder sogar verändert?
Absolut.
Ja.
Schon.
Eben dieses bedingungslos, ohne irgendeine Leistung geliebt zu sein, das ist natürlich bei der Philomena besonders so, ja. Also das bei allem fördern. Natürlich versuchen wir sie zu fördern und viel mit ihr zu arbeiten und so, ja, dass sie auch wirklich, dass sie einfach ihre ganzen Potenziale, die in ihr stecken, die unglaublich sind. Also wir sind immer so erstaunt, ja. Wenn wir wieder von so einem Förderzentrum sind, es gibt ein Superzentrum in Leoben bei uns in Österreich, in der Steiermark, da fahren wir mindestens einmal oder zweimal im Jahr hin und es ist immer unglaublich, was wir da sehen, was Philomena alles lernen kann, ja. Aber eben auf der anderen Seite, natürlich wird sie nie jetzt wahrscheinlich studieren, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Aber es gibt in Spanien ja einen, der studiert hat. Mhm. Jeder hat so seinen Platz und seine Aufgabe und dass man das einfach möglichst irgendwie einfach fördert und ohne irgendwelche eigenen Dinge in das Kind hinein zu projizieren, das ist, finde ich, also das lernt man natürlich dann besonders bei einem Kind wie der Philomena, finde ich. Und Geduld, also Geduld. Mhm. Und sich nicht, und also sozusagen eben nicht aufgeben, auch wenn es oft so Rückschläge gibt. Ja, also oft bei der Philomena ist es manchmal so, sie kann was schon und dann auf einmal kann sie es wieder nicht mehr und man weiß eigentlich nicht, warum nicht. Und dann aber auf einmal kann sie es wieder. Also es ist irgendwie so, dieses sich nicht entmutigen lassen, das lernt man auch, finde ich. Also man lernt schon so ein gewisses Durchhaltevermögen.
Sie führt mir vor Augen, dass sie einfach in dem, was sie in der Erziehung imstande ist zu übernehmen, einfach halt langsamer ist, ihre Zeit braucht, ihre Wege hat. Und das lehrt mich auch eben Geduld, aber auch dieses, Junge, es geht nicht darum, immer alles super zu leisten oder zu können. Ja, eben einfach nur sein, da zu sein. Ja. Und da ist sie mir eine, da habe ich wirklich viel gelernt. Dann auch im Umgang mit anderen. Ja, nicht so viel, und auch von mir selber nicht immer so viel zu erwarten, von anderen nicht so viel zu erwarten. Ja.
Und auch das, was sie kann, ist genug, ja. Das, was genau. Sie momentan kann, ist jetzt mal gut. Ja, also sich einfach auch mit dem, sich an dem freuen, was geht, ja. Mhm.
Ihr Wert und ihre Würde wird dadurch nicht bestimmt.
Ja,
genau,
natürlich.
Genau, genau.
Das ist jetzt ist Familie ein schöner Kosmos, das kann man bei euch hier sehen, der so für sich geschlossen funktioniert. Mhm. Aber Erziehung und auch Familie ist immer auch von Einflüssen, Veränderungen manchmal auch vom Fortschritt dem ausgesetzt oder voraus oder ausgesetzt. Dinge verändern sich, wie man so schön sagt, es gibt Dinge in der Erziehung um Wert und Würde des Menschen, aber die mit dem Zeitgeist eben nicht verhandelbar sind. Wo man vielleicht sogar sagt, die bleiben, egal bei welcher Veränderung, bei welchem Fortschritt, immer gleich. Vielleicht sogar müssen. Was würdet ihr sagen, ist dem Zeitgeist nicht ausgesetzt und sollte nicht ausgesetzt sein?
Die unbedingte Würde des menschlichen Lebens darf dem Zeitgeist nie ausgesetzt sein. Ja, das Leben, das wir geschenkt bekommen haben, muss oberster Maßstab sein. Nicht Autonomie, nicht subjektives Wohlempfinden, ist alles gut. Also selbstbestimmtes Leben ist wichtig, ist ein wichtiger Wert. Aber entgegen so mancher zeitgeistiger und politischer Strömungen ist das der Boden, auf dem wir auch als Gesellschaft stehen, der Respekt vor der Würde des menschlichen Lebens. Wenn das brüchig wird, und es ist brüchig geworden, dann muss man sich Sorge machen, auch um die Zukunft, um eine lebenswerte Gesellschaft. Die Würde des Menschen darf nicht in Frage gestellt sein. Dass die Beachtung der Würde des Menschen manchmal dann gerade eben im Miteinander oder im Umgang mit Menschen, die in herausfordernden Situationen sind, große Herausforderungen mit sich bringt für uns alle, ist so, ja, ist klar, aber das ist ein Fundament, ja, das Lebensrecht eines jeden Menschen, unabhängig davon, wie er ist, sondern wichtig ist, dass er ist.
Wie geht man als Eltern damit um, wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen, das und das ist mir heute widerfahren, das und das wurde mir widersprochen, das passt jetzt nicht in das, was wir bisher hier so gelernt haben? Es wirft ja auch Fragen vielleicht bei den Kindern auf. Wie geht man damit um und wie rückt man das im Sinne des menschlichen Lebens, der Liebe, wieder zurecht? Weil die Vehemenz, die man sozusagen auf der Straße erlebt, ist ja doch, ich würde mal sagen, nicht einfach.
Da ist dieses Möbelstück, an dem wir sitzen, wichtig. Der Mittagstisch, der Abendessenstisch. Denn hier wird ausgetauscht, hier wird diskutiert, hier wird problematisiert, hier werden Lösungen gefunden. Oft eben als Familie. Ja.
Also wir erleben es eigentlich bei den Großen immer so, dass sie im Grunde genommen, wie soll ich sagen, es ist ja das Logische, ja, dass jeder seinen Wert und seine Würde einfach hat, jeder. Ja. Warum soll es jetzt einer nicht haben? Es ist eigentlich völlig unlogisch. Ja. Und vor allem sie erleben es halt auch durch die Philomena natürlich auch besonders, dass das ganz klar ist, ja. Und von daher, also wenn, dann kommt das eigentlich von unseren Kindern immer als Empörung und sie verstehen gar nicht, wie Schulkameraden das irgendwie einfach so sagen können, ja, warum, das ist eigentlich mal die Sache der Frauen oder so, ob jetzt das Kind, wie soll ich sagen, ob sie das Kind behalten oder nicht, ja. Also unsere, wie soll ich sagen, also das wird, ich finde, vor allem, wenn du selber ein Geschwisterkind hast, das eine Behinderung hat, dann ist das so und so ganz klar und offensichtlich, wie verrückt eigentlich diese Forderungen sind, ja, oder die Tatsache, ja, dass die Kinder einfach abgetrieben werden. Ja.
Nämlich also, in Österreich darf ich das ergänzen, embryopathische Indikation, also bei Verdacht auf Behinderung, ist es so, dass das Kind bis zum Einsetzen der Wehen abgetrieben werden darf. Mit anderen Worten, das vollentwickelte Kind darf getötet werden im Mutterleib. Und das ist schon, finde ich, schon starker Tobak, wenn du dann siehst, dass ein Kind, ja nicht ein solches Kind, das eine Behinderung hat, ja nicht irgendwie so konkret dann. Ja, das wäre eine Philomena, ja, die so herzig wie das andere Kind bei der Geburt war. in dem Zustand, also eine Stunde sozusagen, bevor es dann geboren ist, abgetrieben werden dürfte. Crazy. Unfassbar.
Liebe Marietta, lieber Johannes, danke, dass wir bei euch zu Gast sein durften. Unsere Zeit ist leider um. Ich hätte gerne noch mit euch mehr Erfahrung ausgetauscht. Das war wirklich ein sehr spannendes und in Teilen auch sehr emotionales Gespräch. Vielen Dank für eure Offenheit, dass wir hier bei euch zu Gast sein durften. Okay. Liebe Grandios-Freunde, das war Grandios aus Wien. Wenn Sie noch mehr zum Thema Wert und Würde des Menschen wissen wollen, schauen Sie gerne vorbei auf unserer Webseite grandios.online. Dort finden Sie weitere spannende Aspekte, Interviewpartner und Porträts und Essays. Zum Schluss möchte ich Ihnen gerne noch unsere Grandios Stiftung, den Herausgeber dieses Magazins, dieser Sendung, ans Herz legen. Mit Ihrer Hilfe, Ihrer Unterstützung können wir Sendungen wie diese hier aufnehmen, aufzeichnen und weiterreichen. Vergelt Sie Ihnen Gott für Ihre Unterstützung. Bleiben Sie uns gewogen. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Tschüss. Ciao, Adi.
Grandios, Ihr Podcast mit Tiefgang, wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Bis zum nächsten Mal.